Warum sind denn meine Arme nicht aus diesem geilen Zeug, aus dem mein Herz ist?
Hoffen wir, dass wir noch auf viele Beerdigungen gehen. Also wir sind 15% daneben.
Stimmt, die griechische Antike ist reich an Pornografie.
Ich war doch unten, oder nicht?
Pervers. Ich halte das für Unsinn.
74 Millionen Euro daneben. Aber in welche Richtung denn?
Herzlichen Glückwunsch zur 72. Ausgabe des Florian Primel Podcast. Ein frohes neues Jahr wünschen euch Lars Holscher
und Florian Primel.
Tja, nach der Mammutsendung, mit der wir das letzte Jahr beschlossen haben, haben wir uns gedacht, wir fangen dieses Jahr mal ganz unspektakulär an und machen das, wofür wir bekannt und beliebt sind, nämlich Fragen beantworten.
Ja. Und da hat Florian hier offensichtlich aus unbekannten Quellen ein neues Spiel bekommen. Das nennt sich nämlich Klugscheißer.
Die unbekannte Quelle ist ganz sicher Amazon, denn es war auf meiner Wunschliste und wurde mir von meiner Schwiegermutter geschenkt. Schönen Dank.
Sehr gut.
Ich habe auch da noch keinen Blick reingeworfen. Ich weiß wirklich nicht, was das für Fragen sind. Ich glaube,
es riecht sehr gut.
Es geht ein bisschen in Richtung Allgemeinwissens- oder Schätzfragen, nehme ich jetzt einfach fast mal an.
Soll ich mal hinten den Klappentext
vorlesen? Oder das
vorlesen?
Kannst du ja mal
der
machen.
Der ist nicht allzu lang.
Dieser.
Klugscheißer. Ist alles andere als eine gewöhnliche Frage-Antwort-Spielerei. Hier gibt es keine Frage nach dem so und so vielen Olympiasieger und es kommt noch nicht darauf an zu wissen, wer welches Buch geschrieben hat oder wie viele Sterne auf der Flagge der Europäischen Union sind.
4.
Klugscheißer ist ein elektrisierendes und wirklich unterhaltsames Spiel mit mehr als 300 kuriosen, witzigen und überraschenden Fragen zu Dingen, über die du dir wahrscheinlich noch niemals Gedanken gemacht hast. Klugscheißer ist das perfekte Spiel für einen gelungenen Abend in lustiger Runde, unterhaltsame Partys und ideal für alle, die ihr Allgemeinwissen gerne mit skurrilen Zusatzinformationen bereichern möchten. Zeig auch du, dass du da in deinem tiefsten Inneren ein echter Klugscheißer bist und überrasche deine Freunde und Bekannten mit Wissen, das dir keiner zugetraut hätte. Viel Spaß beim Spielen von Klugscheißer.
Das klingt ganz fantastisch, finde ich.
Ja.
Sehr gut. Das verspricht eine tolle Sendung zu werden. Hau rein direkt. Oder hast du sonst noch was?
Nee. Ich denke, Hausmeisterei gibt es im neuen Jahr noch gar nicht so viel.
Eben.
Von daher würde ich sagen, kick it. Ich nehme direkt die erste Karte.
Und beantwortest auch, ohne Schmerzen zu haben, selbst wenn sie nicht angemessen ist für diesen Podcast, direkt die erste?
Ja, und zwar ist es, welches ist der höchste Betrag, der in Europa jemals im Lotto gewonnen wurde?
Ich ahne, worauf das hinausläuft. Also allgemein, wenn diese Fragen in die Richtung gehen, die die erste Frage jetzt vorgibt, dann sind das, glaube ich, so Fragen, die gut in einem Assessment Center vorkommen könnten. So, wo eigentlich die Antwort egal ist, aber die Heuristik, mit der man auf die Antwort kommt, das interessant ist,
ja,
dann ist das perfekt für diesen Podcast, glaube ich.
Einfach nur quatschen, das Quatschen
ja,
am Ende zu irgendeinem Ergebnis kommen.
Um am Ende die Stelle zu bekommen. Lars, was meinst du? Wie kommen wir da zu einer angemessenen Antwort?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß, dass gerade einer in Amerika, meine ich, irgendwas so knapp bei 450 Millionen Dollar gewonnen
hat. Aber es geht um Europa, du hast den Job nicht.
Moment, das ist jetzt die Abstrahierungsleistung.
Mhm.
Und in Deutschland sind die Gewinne wesentlich niedriger. Also wesentlich niedriger. Ich glaube, da.
In einer Größenordnung, würde ich jetzt mal sagen. Also zweistellig ist da schon viel. Also
ja,
ein zweistelliger Millionenbetrag.
Genau, also ich glaube, in Deutschland gab es so noch keinen normalen Lotto-Jackpot. Wir sprechen hier aber von Europa.
Genau, es gibt doch in Spanien so eine ganz absurd hohe.
Ja, genau, wo irgendwie so ganze Dörfer mitspielen und dann so sich so Tippgemeinschaften gebildet haben und dann irgendwie ein ganzes Dorf Millionär geworden ist.
Und sich dann mal eben saniert.
Ja.
Mhm. Aber ich kann das jetzt auch irgendwie nicht eingrenzen. Also ich schätze mal, dass es sich dann in ähnlichen Höhen bewegen wird wie halt in Amerika.
Also ich würde sagen, einfach mal, um so eine Zahl in den Raum zu schmeißen, würde ich sagen 200 Millionen Euro als Gewinnsumme.
Wir könnten jetzt natürlich sogar nachgucken auf den Fragen, ne?
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob das der Qualität dieses Podcasts zu oder abträglich ist, wenn wir das gleich immer aufklären. Das wäre natürlich schön, weil wir grundsätzlich immer sagen, wir würden noch irgendwelche Informationen nachreichen und das ja nie tun. Spielst du Lotto?
Nein.
Hast du mal Lotto gespielt?
Ja. Ja.
Okay.
Ich glaube, einmal in meinem Leben und auch nur, weil es irgendwie umsonst war mit so einer Lotto-App, konnte man dann da irgendwie einmal Lotto spielen und irgendwie 4 Rubbellose freirubbeln auf dem Telefon. Also ich muss sagen, ich hab dieses System Lotto auch noch nicht so ganz durchdrungen. Mein Großvater spielt das, oder meine Großeltern spielen das schon seit immer. Mehrfach in der Woche und geben da, glaube ich, auch eine Schweinekohle für aus. Also ich glaube, die geben so irgendwie 150 Euro im Monat für Lotto aus oder so.
Gut, wenn man sich das leisten kann.
Ja.
Und das für den Thrill tut.
Ja, die sagen, ach weißt du, wie sollen wir denn sonst noch zu Geld kommen? Ja.
Also wir spielen ganz ab und zu mal irgendwann Lotto zwischendrin, wenn meine Frau wieder so eine Anwandlung hat. Ach, guck mal, ist doch gerade, heute ist Ziehung, lass doch mal eben. Mhm. Dann klickt sie uns auf der App auch irgendwelche Zahlen einfach. Und also wir tun das selbstverständlich nicht, weil wir glauben, irgendwas gewinnen zu können, sondern nehmen das dann auch wiederum einfach nur zum Anlass, um kurz darüber zu philosophieren, was wir denn tun würden, wenn wir jetzt Summe X gewinnen.
Oh ja, das ist auch immer eines der großen Spielereien, die man so zu Hause immer hat. Was würde man machen, wenn man jetzt so diesen Lotto-Jackpot mal gewinnen würde? Auch ein großes Thema im Hause Holscher.
Haben wir hier im Podcast schon mal besprochen, was wir mit irgendwelchen Summen tun würden? Ich erinnere mich daran, aber sicher?
Nee, nicht sicher. Aber jetzt habe ich so keine klare Erinnerung dran.
Okay.
Können wir durchaus nochmal wiederholen, wenn wir schon gerade beim Thema Lotto sind. Florian, was würdest du denn mit deinem 200 Millionen Euro Lottogewinn machen?
Also 200 Millionen, das ist ja auch schon eine sehr absurde Summe. Das geht ja dann nicht mehr in die Richtung zu sagen, ach, ich bezahle mein Haus ab und auch begleiche meine restlichen Schulden und habe dann ein schönes, sorgenfreies Leben. Sondern da muss man sich da dann ernsthaft anstrengen, das irgendwie wieder loszuwerden. Oder eben nicht und es irgendwie in Gutes für die Welt investieren. Genau das hatten wir schon mal, oder? Wir philosophierten darüber, ob ernsthaft reiche Menschen nicht nur moralisch, sondern auch auf irgendeine andere Art und Weise dazu gezwungen sein sollten, ne, Gutes zu tun. Also 200 Millionen wäre auf jeden Fall schon so ein Betrag, wo ich sagen würde, da müsste ich mir anfangen, ernsthaft Gedanken darüber zu machen, was ich mit diesem Geld Gutes tun könnte.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also Was wäre denn eine Summe, wo man noch nicht darüber nachdenken müsste, etwas Gutes damit zu tun? Wo ist denn so die Schallgrenze? 5 Millionen vielleicht?
Ich würde die niedriger ansetzen. Ich glaube schon bei 1 Million oder so hat man ja im Großen und Ganzen ausgesorgt. Also ich denke, da wird es einigermaßen schwierig, wenn man damit vernünftig haushält, nochmal wieder runterzufallen von der Sonnenseite des Lebens.
Ja, aber 1 Million? Die hast du ja bei den heutigen Grundstückspreisen, wenn du dir ein schönes Haus bauen willst, ist so 1 Million jetzt ja auch nicht mehr das Allermeiste. Mhm. Aber wenn du dir jetzt ein schönes Haus bauen willst, irgendwie auf einem mittelmäßig großen Grundstück, da muss er jetzt schon so 500.000, 600.000 Euro, muss er jetzt ja schon hinlegen. Und dann hast du noch 400.000 Euro für den Rest deines Lebens.
Und musst nie wieder Miete oder Abtrag oder sonst irgendwelchen Kladderadatsch zahlen.
Ja, dann wohnst du in so einem schönen Haus und dann willst du ja auch mal nach Südafrika fliegen oder
okay, du hättest
eine Antarktis-Expedition mitmachen. Oh, nee, also da hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Also ich würde unheimlich gerne die Welt sehen. Mhm. Also auch so die Orte, die jetzt nicht so bekannt sind. Ich würde megamäßig gerne mal in der Antarktis fahren. Einfach mal, um irgendwie zu sehen und mal gucken, was so geht. Mega cool, oh glaube ich.
Ich muss jetzt immer, wenn ich Antarktis oder sonstige Schneelandschaftsbezüge höre, daran denken, dass wir gerade die Serie Atypical durchgeschaut haben, in der es um einen Autisten geht, der sehr gerne die Antarktis und besonders Pinguine mag. Aber das wirklich nur am Rande. Empfehlung, kann man gut so weggucken.
Sehr gut.
Okay, also 1 Million könntest du gut ausgeben.
Problemlos, also das glaube ich wirklich.
Würdest du dir denn dann als erstes auf ein schönes Grundstück an einem schönen Ort ein schönes Haus stellen?
Nein, ich habe ein schönes Haus auf einem schönen Grundstück, also da würde ich, sag ich mal, noch ein bisschen umbauen und vielleicht ein bisschen anbauen, aber so im Großen und Ganzen brauche ich nicht mehr. Also was soll ich mit noch mehr Platz? Da muss ich nur noch mehr Putzfrauen anstellen.
aber ist denn die Gegend so, dass du sagen würdest, ja, das bleibt jetzt so?
Oder hätte ich jetzt so erstmal keine Probleme mit. Also eine angenehme Gegend. Also keine Schmerzen.
Also Ich würde tatsächlich auch sagen, wenn es jetzt nicht wirklich die 200 Millionen sind, wo man dann darüber nachdenken könnte, sich so ein Edgeless-Pool auf irgendeinem Dach zu besorgen, von einem Hochhaus und das Hochhaus dazu, dann würde ich sagen, dann bleibe ich auch definitiv hier, wo ich jetzt bin. Das ist auch eine super geile Gegend. Aber ich würde darüber nachdenken, einen Deal mit den Nachbarn direkt dran zu machen, ob, wenn die nicht mehr sind, ich nicht einfach deren Haushälfte haben kann.
Ja.
Also, der Einfachheit halber.
Ja, also eine Sache, die ich auch noch machen würde, so umbaumäßig, wäre unser Haus voll zu unterkellern. Das ist unheimlich teuer, das nachträglich zu machen. Aber das ist, glaube ich, mega geil. Dann würde ich mir unten noch so ein schönes Musikstudio einrichten, wo man einfach mal irgendwie ein bisschen Schlagzeug spielen kann, irgendwie mal cool so spontan was aufnehmen kann und so. Da hätte ich nochmal richtig Bock drauf.
Das ist auch der Grund, warum ich das andere Haus noch würde haben wollen. Denn dieses Studio hier ist zu klein, um darin Schlagzeug zu spielen.
Mhm. Ja, aber sonst, also ich bin jetzt nicht der Typ, der sich jetzt irgendwie dann Lamborghini kaufen müsste oder sowas. Mhm. Also das ist mir dann irgendwann egal, sag ich mal. Also ich hab keinen Bock, einen Kleinwagen zu fahren, aber so 200.000 Euro für ein Auto auszugeben oder eine halbe Million, ist megamäßig krank. Also ja. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Aber so Reisen und so und irgendwie ein angenehmes Leben haben, da habe ich schon Interesse dran. So.
Ich habe Interesse an einem angenehmen Leben. Mhm. Ich frage mich, wo der Luxus anfängt. Also wo man anfängt, ernsthaft verschwenderisch zu werden. Das liegt sicherlich für jeden irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Aber ich glaube, man rutscht dann da auch einfach rein.
Ja, man verliert so langsam die Kontrolle. Das ist, glaube ich,
also ich würde mir nicht instantan eine 5.000-Euro-Gitarre kaufen, aber vielleicht eine 2.000-Euro-Gitarre. Und ich glaube, da geht's halt los, ne?
Ja, und dann, ach komm, die 5.000 habe ich auch noch. 10.000, ach komm, draufgeschissen.
Ja. Draufgeschissen, mit der hat schon Keith Richards gespielt.
Ja, genau. Nee, kann ich super gut verstehen. Also ich würde mir vermutlich dann auch eine Leica kaufen. Irgendwie so aus romantischen Gründen, weil es immer irgendwie so ganz charmant ist.
Genau. Lars spricht übrigens nicht von dem toten Hund, der als erstes im Weltall gewesen ist, sondern von einer Kamera.
Genau, ich annehme. Genau. Schöne deutsche Qualität, eine Leica.
Echt? Leica ist eine deutsche Marke? Ja. Wieder was gelernt.
Ja. Was ja quasi so der Rolls-Royce unter den Kameras ist.
Okay.
Ist auch irgendwie eine Glaubensfrage. Viele sagen, die haben einen ganz eigenen Look, die Bilder, aber eigentlich nicht, aber das ist trotzdem irgendwie so ganz charmant, glaube ich. Das hat alles keinen Autofokus und so. Mhm. Kostet trotzdem 6.000 Euro die Kamera.
Schnäppchen.
Ohne Objektiv, dann kostet ein Objektiv dafür auch nochmal irgendwie so 4.000 oder so, wenn man ein schönes haben will. So, dann brauchst du ja auch ein paar, dann hast du schon mal 30.000 Euro für so ein Kameraset ausgegeben.
Und dann hängt da ja auch ein Rattenschwanz dran, weil die willst du ja nicht auch an so einem billigen Benzel um den Hals hängen, nicht, dass das mal abreißt, ne? Ja. Das muss dann schon auch Wildleder sein.
Das habe ich jetzt ja tatsächlich schon gekauft. Ich habe für meine Hochzeitsfotografie-Geschichte habe ich auch so ein Kameraholster aus Büffelleder. Megamäßig angenehm, super weich und geht halt nicht kaputt und färbt nicht und so. Also mega angenehm. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Wer einen schönen Kameragurt haben will und mal so 250 Euro über hat, dem kann ich das nur ans Herz legen. Holt fast die Marke, kommt aus Amerika, wird irgendwie von alten Frauen irgendwie zusammengehämmert. Wunderschön.
Das klingt jetzt schon wieder nach so einem Konsumhuren-Podcast hier, ne? Vielleicht sollten wir doch sagen, dass du das ja beruflich machst. Dann kann man solche Ausgaben doch irgendwie rechtfertigen.
Ja. Also ich mach das beruflich und kann das auch alles von der Steuer absetzen. dann tut das auch nicht ganz so weh.
Lars, klär uns doch mal auf. Wie nah sind wir mit unserer, also ich gehe mit deiner Schätzung von 200.000 Euro absolut konform.
Millionen, 200 Millionen.
Was habe ich denn gesagt?
200.000.
Also, wir haben einen Dissens. Nein. Ich gehe damit konform. Wie nah sind wir dran?
Verhältnismäßig nah.
Echt?
Ja.
Also jetzt, wir sind nicht eine Größenordnung weg und das sind 2 Milliarden.
Nein. Das, soll ich es auflösen?
Selbstverständlich.
Also wir sind um ziemlich genau 74 Millionen Euro daneben. Aber in welche Richtung denn?
Oh, das bleibt offen. Genau, das ist eine Aufgabe für unsere Kommentatoren, finde ich. So wir denn noch Hörer haben in diesem Jahr, schreibt es doch einfach in die Kommentare, wir freuen uns.
Ja, sehr gut, genau so machen wir es. Frage Nummer 2.
Jawohl.
Wie lange bleiben die Luftblasen in einer Champagnerflasche erhalten, wenn sie nach dem Öffnen unverschlossen bleibt? Wir als Schaumweinliebhaber
versuche immer noch die Frage zu verstehen.
Also, du hast eine Champagnerflasche, machst die auf. Wie lange ist da noch Kohlensäure drin?
Ist das die Frage? Wie lange insgesamt? Ja. Also, wie lange kann ich sie stehen lassen und sie dann nochmal schütteln und es blubbert noch? Weil die ersten Luftblasen, die setzen sich ja relativ schnell.
Ja.
Also ist das mit dem Schütteln gemeint?
Kohlensäure. Wie lange ist da noch Kohlensäure drin?
Wenn ich sie einfach offen stehen lasse. Ja. 2 Tage.
So lange? Wobei, wann? Ich kann mir das immer so schlecht vorstellen. Wie schnell wird denn zum Beispiel eine Cola-Schal? Wenn du so ein Glas auf dem Tisch hast. Das ist
ja kein Glas. Glas hat ja ein ganz anderes Verhältnis von Oberfläche, die der Luft ausgesetzt ist, zu Menge.
Oh, 2 Tage finde ich.
Und in so einem Glas Cola ist, wenn man das über die Nacht stehen lässt und am nächsten Morgen trinkt, zumindest noch so ein Hauch drin.
Echt? Ich wollte jetzt sagen, so dass, wenn du irgendwie die abends auf einer Party eine Cola einschüttest, vergisst sie zu trinken und dann vor dem Wegfahren trinken möchtest, ist da schon keine Kohlensäure mehr drin.
Okay, da haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber ich bin jetzt allgemein auch nicht der große Sekttrinker und habe.
Nee, überhaupt nicht.
Also, nicht den Hauch einer Ahnung, wie das da so sein könnte. Sekt ist ja nun sehr sprudelig. Da ist also tendenziell auch noch ein bisschen mehr von drin als in so einer Cola.
Ja, das stimmt.
Womit ich jetzt nicht meine vermutlich relativ hohe Schätzung verteidigen möchte. Nur um uns vielleicht auf den Weg zu bringen.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung.
Und ich auch nicht. Und ich würde sagen, es sind 20 Stunden. Wollen wir diese Frage aufklären?
Ja, mach doch einfach mal.
Oh, 24 Stunden.
Fuck yeah.
Gar nicht schlecht.
Ich dachte, du sagtest wieder nur, wie nah wir dran sind. Ah. Das wäre doch eigentlich ein ganz witziger Running Gag. Das machen wir jetzt immer.
Gut, beim nächsten Mal. So, Frage Nummer 3. Wie viele von allen heute lebenden Menschen werden älter als 115 Jahre?
Als 115? Oh, das ist schwierig. Ich habe damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, es aber schon das Internet gab, irgendwo im Internet gelesen, dass über 50% der zu diesem Zeitpunkt geborenen Kinder vermutlich über 100 Jahre alt werden werden. Das vielleicht mal so als Handreichung, um weiter darüber nachzudenken.
Mhm.
115 ist aber, glaube ich, eine relativ hohe Hausnummer, ne?
115 ist
100 ist einigermaßen, also ist gesetzt.
Ja. Aber 115 ist schon ganz schön lange her. Ich erinnere mich noch an eine Geolino-Ausgabe meiner Jugend, wo so Körperrekorde aufgeschrieben wurden. Und da ging es unter anderem auch so die älteste Person. Und das war, gut, das ist jetzt mittlerweile so 15, 16, 17, 18 Jahre her, als ich die gelesen habe. Und damals war die älteste Person eine Frau. Und zwar war die zu dem Zeitpunkt 121 Jahre alt.
Also ich glaube, dass dieser Rekord einige Male gerissen worden ist. Also irgendwie was um die 124, 25 meine ich gelesen zu haben. Und ich habe auch definitiv vor einiger Zeit zumindest so den Anreißertext eines Artikels auf zeit.de, glaube ich, gelesen, wo es darum ging, dass Wissenschaftler das Maximalalter des Menschen irgendwie festlegen wollten.
Und den habe ich
was so machbar ist.
Angelesen.
Okay. Und jetzt versuche ich noch mich daran zu erinnern, wie die Zahl gewesen sein könnte. Kann es 140 oder 150 gewesen sein, sowas um den Dreh?
Das macht durchaus Sinn gemacht haben, ja. Ja, unter den aktuell gegebenen Umständen mit unserer physiologischen Ausstattung und unserer genetischen Ausstattung.
Na gut, die wird ja nicht unbedingt besser, aber die Medizin hält ja Fortschritt mit dem Verfall.
Ja, genau.
Medizin und McDonald's machen quasi einen Wettlauf. Ja.
Genau. Nee, ich hatte auch schon gelesen, dass jetzt irgendwie an Forschung gearbeitet wird, irgendwie den Alterungsprozess anhand von Genen irgendwie so etwas zu verlangsamen. Das wird momentan irgendwie gerade an Mäusen getestet und ist irgendwie ganz, ganz vielversprechend.
Also die Hightech-Variante von rituell Säuglingsblut trinken.
Ja, genau. Und gut, sagen wir, wenn man das, wobei es geht ja um die jetzt lebenden Menschen.
Wie ist die Frage nochmal genau formuliert, bitte?
Wie viele von allen heute lebenden Menschen werden älter als 115 Jahre? Und da würde ich sagen, ist das immer noch ein Bruchteil.
Ja, ich würde sagen, es sind eindeutig weniger als 5%.
Ja.
Vermutlich sogar sehr viel weniger.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht so
ein 0,5%.
Das nicht sogar noch ein bisschen viel ist.
Ich denke gerade darüber nach, wie denn global so die Altersverteilung aussieht. Denn da muss man auch noch so, Lars hat gerade auf die äußerste Kante dieses Tisches sein Glas Cola gestellt. Das sieht echt nicht besonders gut aus, wenn ich das mal so sagen darf. Da muss man Verschiedenes, glaube ich, in Betracht ziehen. Weil wir haben die Länder der Erde, wo die Menschen besonders alt werden, aber auch schon besonders alt sind.
Mhm.
Das heißt, da ist der Altersschnitt relativ hoch.
Mhm.
Aber die sind ja jetzt auch schon relativ alt und haben ein Leben geführt, wo sie nicht die medizinischen Vorteile genießen konnten, zu großen Teilen, die Menschen erwarten, die jetzt jung sind.
Ja, genau.
Während wir andere Teile der Welt haben, wo die Menschen relativ jung sind, also Afrika, Nahe Osten, sowas.
Mhm.
Aber da sind jetzt nicht die geilsten Bedingungen.
Ich wollte sagen, die auch nicht in den Genuss kommen werden der medizinischen Versorgung des Westens.
Also können wir, glaube ich, der Einfachheit und der unserer Assessment Center Intelligenz Geilheitsheuristik wegen einfach mal, glaube ich, einen globalen Durchschnitt anlegen, oder?
Mhm. Ja.
Weil sich diese beiden Faktoren, die wir da gerade aufgemacht haben, irgendwie ausgleichen. Ein 0,5% ist, glaube ich, wirklich ein bisschen viel, ne? 115 ist eine Hausnummer.
115 ist sehr viel.
Komm, 0,2%.
So viel? Ich hätte jetzt irgendwas so 0,08 oder so gesagt. Weil 115 Jahre, das ist unheimlich alt.
Mhm. Kennst du persönlich, das ist ja auch noch eine Heuristik, davon ausgehend, dass man selbst der Durchschnitt ist. Mhm. Kennst du jemanden, der über 100 Jahre alt geworden ist, aus deinem persönlichen Umfeld?
Nein, kenne ich nicht.
Wie viele Menschen kennst du?
Ja.
Gut, ich kenne nämlich auch niemanden. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir so durchschnittlich sind und vielleicht so persönlich 200 Menschen kennen, kann man das anlegen? Und da ist keiner drunter.
Mhm.
Dann bringt uns das nicht besonders voran. weil wir eh schon in kleineren Größenordnungen gedacht haben. Ah,
aber wenn
0,1. Damit wir irgendwas in die Waagschale werfen können.
Aber wenn man das jetzt mal kurz so auf die Bevölkerung von Delmenhorst, unserer Heimatstadt, jetzt mal runterbricht.
Ja.
So, Delmenhorst hat ungefähr 80.000 Einwohner.
Ja.
So.
Das ist bekannt, muss man wissen.
Ja, 10% davon wären 8.000, 1% wären 800 und 0,1% wären 80.
Und ich habe noch nie in der Zeitung gelesen, dass irgendjemand seinen 115. Geburtstag feiert.
Ja, von daher
ist nicht schlecht so als Herangehensweise.
Ist das, glaube ich, schon wirklich, obwohl es eine sehr niedrige Zahl ist, immer noch sehr hoch gegriffen. Wenn's
also noch eine Größenordnung niedriger.
Also 0,01 wären ja 80. Ne? Nee, 0,1% wären 80.
Ja.
0,01 wären 8.
Mhm.
Ist auch immer fast noch.
Und wir gehen von den heute Lebenden aus.
Also ich würde sagen, wenn es von...
Darunter sind ja auch junge Leute. Wir müssen da ja weit in die Zukunft denken.
Ja. Also ich denke...
8 könnten es schaffen, oder?
8 könnten es durchaus schaffen. Das, also irgendwas zwischen 8 und 80 halte ich durchaus für plausibel in den nächsten
Biegen und Brechen und an Maschinen am Leben halten.
Ja, genau. Mit 20 Jahre lang
Cyborg sein.
Ja. Herz-Lungen-Massage, wollte ich sagen.
Klär uns auf, ich will es wirklich wissen.
Ja, das ist wirklich...
Also sage zumindest, wie nah wir dran gewesen sind. Oder haben die Frage wieder völlig anders beantwortet, als wir jetzt gedacht haben und in reellen Zahlen gedacht?
Ich lese noch einmal die Frage vor. Wie viele von allen heute lebenden Menschen werden älter als 115 Jahre? Und diese Antwort halte ich für eine ganz gemeine Lüge. Denn diese Antwort sagt 5 Personen. Und das kann nicht sein, weil zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr Menschen über 115 Jahre am Leben sind.
Davon gehe ich auch aus, ja.
Also von daher, nee. Also
we doubt that.
5 Personen, was ist denn das für eine Antwort? Also wovon sprechen wir überhaupt? Sprechen wir von Deutschland? Sprechen wir von Europa? Sprechen wir von der Welt?
Also ich würde sagen, wenn wir von Delmenhorst sprechen,
dann waren wir ganz gut.
Ja.
Und dann würde ich sagen, haben wir diese Frage nahezu perfekt beantwortet.
Also das hätte ich wirklich gerne nachgereicht. Also liebe Kommentatoren, liebe Hörer, das würde mich jetzt echt mal interessieren und ich bin zu faul, es selbst nachzugucken.
Ja, also
bin ich nicht, wir gucken es nach der Sendung nach, oder?
Ja.
Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
Also ich muss sagen, das war aber wirklich mal eine richtig geile Frage. Also das hat gerade richtig Spaß gemacht, darüber nachzudenken.
Also,
obwohl die Antwort unheimlich unbefriedigend ist.
Sind da nur 2 Fragen auf einer Karte?
3. Wir haben von 3 gemacht.
Echt?
Ja.
Oh, krass.
Ja.
Also bisher gefällt mir dieses Spiel.
Ja. Ich würde sagen, das gefällt mir so gut, dass wir die schon beantworteten Fragen in irgendeiner Weise extra mit einem Gummiband sichern müssen.
Ja.
Damit es nicht so ist wie bei dem anderen Spiel, was wir gespielt haben, wo wir immer das Gefühl hatten, ein Déjà-vu zu haben.
Genau. Sollte es Hörer geben, die erst jetzt dazu gekommen sind, hört euch einfach die alten Folgen, in denen wir Fragen von Karten abgelesen haben, einfach nicht an. Die sind zum Teil ein Hauch watt repetitiv.
Ganz unwesentlich. Und dann, wir sagen, let's go
with Yay.
Frage Nummer 4. Wie viel Prozent der Menschen gähnen, wenn sie jemanden gähnen sehen? Ich habe gelesen, dass das etwas, oder dass das sehr stark mit Empathie verbunden
ist. Ja, ist es. Und wir können also die 0,5% Autisten ausschließen. Dann können wir vermutlich noch einen gewissen Prozentsatz Soziopathen ausschließen. Dann ein paar, die sich Mühe geben, nicht mitzugehen. Aber grundsätzlich sind das, glaube ich, viele. Wobei, das ist natürlich auch situativ. Du musst ja nicht automatisch immer mitgehen, wenn jemand gähnt. Aber es gibt dafür eine gewisse Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Der Impuls ist wahrscheinlich je nach Empathielage immer da. Und ich glaube, meine auch gelesen zu haben, dass dieser Impuls größer ist bei Menschen, die du magst. Also, dass sich Sympathie drückt sich ja auch in Mimikrie aus. Also, dadurch, dass du Menschen halt nachahmst, ohne dass du es bewusst tätest.
Du musst also auch mitgehen, höre ich da so raus, wenn deine näheren Bekannten gehen.
Ja, definitiv. Aber ich glaube auch nicht immer. Also ich bin mir relativ sicher, dass nicht immer. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, da man sich das bewusst macht, also wenn man das in, mach's doch vor dem Mikrofon. ist ja nicht meins. Lars sitzt gerade vor einem geliehenen AKG-Mikrofon und zieht an seiner E-Shisha. Kann man machen. Ist halt nicht meins.
So.
Also was ich sagen wollte, ich glaube, wenn man sich das bewusst macht in dem Moment, dann muss man auch nicht mitgehen.
Nee, das ist glaube ich auch eher sowas, was nur passieren kann, wenn man es
Das tut dein vegetatives Nervensystem irgendwie.
Genau, das passiert einfach völlig unkontrolliert. Ich würde sagen, 5 Menschen.
Ja, ich würde auch sagen, alle 5.
Nee, um jetzt mal eine ernste Zahl in den Raum zu werfen, würde ich sagen, das sind so 65%. Finde ich, ist durchaus nicht so hoch gespielt.
Da könnte jetzt meiner Meinung nach alles zwischen 50 und 80 rauskommen. Also von daher finde ich das eine ganz valide Antwort. Ich frage mich gerade, ob ich da noch irgendwie anders drüber philosophieren kann über diese Frage. Aber nee, ich glaube, das war hinreichend Stichwortgebung.
So, gucken wir mal rauf. Das ist jetzt natürlich schwierig hier mit den Antworten. Also muss man immer die anderen noch zudecken. Also wir sind 15% daneben.
Okay, in welche Richtung wird wie immer nicht verraten, ne? Sehr schön, wirklich.
So, Frage Nummer 5. Wie lang ist die Strecke, über die das Essen im Körper befördert wird, bis es nach dem Verzehr den Körper als Stuhlgang wieder verlässt? Praktisch wie viel Meter Darm haben wir? Wir haben unheimlich viel Darm.
Ja, und dann und noch ungefähr einen Meter davor.
Ja, genau.
Also ein Darm plus ein Meter.
Ja, wobei der Meter jetzt zu vernachlässigen ist, wenn wir nicht genau wissen, wie viel Darm wir haben.
Richtig.
Waren das?
Findest du das eigentlich auch so furchtbar, dir vorzustellen, was im Körper für schreckliche Prozesse ablaufen?
Ja, da geschehen schon wahnsinnige Dinge. Ich habe auch heute Nacht, als ich im Bett lag und nicht so richtig einschlafen konnte, darüber nachgedacht, was für ein abgefahrenes Organ das Herz eigentlich ist.
Mhm.
Das macht im Idealfall 115 Jahre lang immer eine Bewegung und das relativ kontinuierlich. Das finde ich schon.
Und leiert dabei nicht aus.
Im Idealfall nicht.
Ja.
Das ist schon eine ziemlich starke Leistung. Das war irgendwie ein Gedanke, da habe ich mich irgendwie unwohl bei gefühlt, den zu denken.
Hattest du Angst, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert?
Ja, kurz, ja.
Weil du drüber nachgedacht hast. Mhm.
So wie das Atmen, wenn man irgendwie so. Ja, liebe Zuhörer, jetzt merkt ihr übrigens, wie ihr ein- und ausatmet. Auch ganz, ganz unangenehm, wenn man irgendwie so.
Wenn man einen Film schaut, in dem jemand unter Wasser ist und nicht atmen kann und man sich sein eigenes Atmen bewusst macht. Oder was wolltest du jetzt gerade an den Start bringen?
Wenn der Atemapparat den Autopiloten verlässt und auf manuell umschaltet und man dann irgendwie merkt, wie ist denn eigentlich. Wie ist denn jetzt meine Atemfrequenz eigentlich? Ich atme zu schnell, zu langsam. Scheiße. Also das passiert mir tatsächlich relativ häufig, dass ich irgendwie mir meiner eigenen Atmung bewusst werde und dann gar nicht weiß, wie habe ich eigentlich zu atmen gerade? Also wie muss so meine Taktung sein, damit das irgendwie wieder cool ist?
Damit sich das normal anfühlt.
Ja.
Und nicht irgendwie zu viel oder zu wenig Sauerstoff. Was ich gerade noch überlegt habe, wo du das mit dem Herzen sagtest, ist der Herz, das Herz ist ja im Wesentlichen ein Muskel.
Ja.
Funktioniert aber ja, wie wir gerade festgestellt haben, sehr, sehr gut und kontinuierlich. Ist das Herz quasi aus derselben Art Muskelfaser gemacht wie die restlichen Muskeln? Und wenn dem nicht so ist, warum sind denn meine Arme nicht aus diesem geilen Zeug, aus dem mein Herz ist? Wenn ich jetzt hier 4 Minuten lang mit dem Arm irgendwas pumpe, dann tut er mir danach ernsthaft weh und ich muss damit aufhören. Warum ist denn das so? Das ist doch voll blöd.
Weil du
dämliche Evolution, dämliche.
Weil du vermutlich es versäumt hast, die letzten 33 Jahre deines Lebens mit dem Arm irgendetwas zu pumpen und nie aufzuhören.
Ja, aber meinst du, das ginge? Meinst du, das ist tendenziell die gleiche Anlage? Und wenn du einem Säugling nach der Geburt das Pumpen beibringen würdest, dann könnte es das kontinuierlich. Nein, könnte es nicht.
Ach, weiß ich. Also, es würde mich wundern, wenn.
Also, ich kann auch ohne ein Gewicht in der Hand zu haben, nicht den ganzen Tag meinen Arm beugen und strecken.
Ich glaube, es wäre mir schon zu Ohren gekommen, wenn es eine andere Art Muskel wäre. Ich glaube, die Anordnung des Muskels ist einfach nur die Besonderheit. Das ist ja irgendwie so quasi ringförmig, das komplette Herz.
Oh, mein Spielzeug ist runtergefallen.
Quasi das Herz umschließt und dann das Blut halt in die Kammern pumpt und rauspumpt.
Oh, das ist ganz schrecklich.
Ich glaube, das ist einfach eine ziemlich kluge Anordnung gewesen, wie man immer, dieses Herz konstruiert hat.
Immer wenn wir hier mit medizinischem oder psychologischem Halbwissen an den Start gehen, weiß ich, dass eine Woche später, wenn meine Frau den Podcast gehört hat, wenn ich wieder einen Einlauf bekomme.
Ja. Ja, oder sich
ein... Hör einfach auf zu sprechen.
Ja.
Oder sprich für mich, das Beste.
zurück zum Darm.
Jawohl.
Wie viel Meter Darm haben wir denn wohl? Sind das vielleicht...
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. 10?
Ich glaube, das ist zu wenig.
Echt?
Ich glaube, wir haben mehr. Ich glaube, das...
Wie viel so Windungen sind das denn?
Keine Ahnung. Aber ich würde schon sagen, dass das irgendwas zwischen 15 und 20 Metern sind.
Und das haben wir alle mal in der Grundschule gelernt.
Mm.
Und das ist tendenziell so ein Bullshit-Fact, den man sich eigentlich ganz gut müsste merken können.
Mm.
Offensichtlich hatten wir in der Grundschule wenig Interesse an unserem Körper. Also nicht auf diese Art und Weise.
Also, sag mal, wenn man jetzt so sagt, 17 Meter, hältst du das für eine valide Antwort?
Ja, aber 10 oder 25 würde ich auch für eine valide Antwort halten, einfach,
aber
weil ich so wenig eigenes Wissen beizusteuern habe.
Aber also 25 ist schon wirklich sehr viel. Du musst dir ja vorstellen, es müssen dann ja irgendwo 25 Meter Schlauch in uns liegen.
Wir könnten.
Und so groß sind wir auch nicht.
Wie dick ist denn wohl so ein Darm?
Also von dem, was.
Vom Durchmesser her.
Was man so kennt, würde ich sagen, das sind so.
2 Zentimeter sowas?
Oh, ja, 2,5, 3 Zentimeter vielleicht.
Ich hätte sonst gerade noch als mögliche Annäherungs herangezogen, dass wir uns einfach einen Stapel XLR-Kabel nehmen, die da hinten liegen, und die mal zusammenwickeln und gucken, welche Länge maximal in uns reinpassen würde. Aber die sind dünner. Ein Gartenschlauch wäre gut. Okay, ein Gartenschlauch. Aber der ist zu steif.
Mhm.
Den kriegst du nicht so eng gewickelt.
Also ich glaube, so 17 Meter ist gar nicht schlecht.
Gut.
Jetzt einfach mal ins Blaue geschossen, halte ich das für eine valide Möglichkeit.
Okay.
Was sagst du, wollen wir es auflösen?
Genau. Es wird da draußen jetzt zwei Gruppen von Hörern geben. Also Moment, es wird einen Hörer geben, der genau weiß, wie sehr wir daneben liegen. Und einen Hörer, der genauso wie wir jetzt am Mitfiebern ist. Also löst doch mal auf.
Also wir liegen 10,5 Meter daneben. In welche Richtung?
Oh, mir gefällt das sehr, sehr gut. Das muss ich danach dann alles nochmal nachlesen. Oh, großer Gott. Die Nachbereitungszeit für diesen Podcast steigt ins Unermessliche.
So, Frage Nummer 6.
Yay.
Welche Farbe soll nach Ansicht der Forscher das Hemd eines Mannes haben, damit er so attraktiv wie möglich erscheint?
Ich würde sagen, das ist kulturell geprägt, oder?
Ja, also das lässt sich jetzt, glaube ich, schwierig.
Ich glaube, es gibt Kulturen, in denen bestimmte Farben deutlich anders konnotiert sind als hier.
Das hängt ja auch, sag ich mal, immer. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Abhängigkeit gibt zwischen Hautfarbe und Oberteil. Also dass es da vielleicht eine Komplementärfarbe gibt oder irgendeine Farbe, auf die Bitches total abfahren. Also aber auch das ist ja nichts, was global funktioniert. Also,
nee, das glaube ich eben auch nicht.
Nee, also ich glaube es nicht, dass du überall auf der Welt mit einem roten Hemd alle Frauen kriegst.
Ja, nicht alle.
Die meisten.
Okay, aber was wäre denn die wissenschaftliche Herangehensweise? Oder was wäre die Erklärung für eine mögliche wissenschaftliche Antwort darauf? Wir nehmen jetzt einfach mal an, es gäbe diese Farbe. Wie könnte man denn darauf kommen, dass es diese Farbe ist? Also was könnte denn rein evolutionär eine besonders attraktive Farbe sein? Rot dürfte es meiner Meinung nach nicht sein. Rot ist eher was Gefährliches. Rot ist in der Natur nichts, wo man sich gerne dran schmiegt.
Nee.
Denn dann verbrennt man tendenziell. Oder wird vergiftet.
Mhm.
Grün gibt's in der Natur wie Sand am Meer. Das ja, ist nichts
ist Besonderes. Ist auch nichts Besonderes. Mhm. Blau wie der Himmel, wie das Licht, was dich aus der Nacht entführt. Ist, denke ich mal, auch immer ein gutes Zeichen.
Das ist, eigentlich. Das ist interessant, Blau. Weil ich ganz spontan, so wie nennen Sie eine Farbe rot, nennen Sie ein Werkzeug Hammer. Hm. Weil ich ganz spontan, ohne darüber nachzudenken, nachdem du die Frage gestellt hattest, auch gedacht hätte, es müsste ein blaues Hemd sein.
Hm. Weil ich finde, Blau, wenn man das jetzt mal nur auf den Himmel bezieht, ist ein blauer Himmel ja eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Mhm.
Außer du bist halt in der Wüste und der Himmel ist blau und es regnet seit Monaten nicht und deine ganze Familie ist schon verdurstet, dann ist es halt eine Scheißfarbe. Also, das ist, glaube ich, eine Frage, die sich einfach nicht so beantworten lässt. Aber ich finde, blau zumindest für die allermeisten Leute müsste das eigentlich eine gute Farbe sein.
Mhm.
So alle, die jenseits des Äquators wohnen, freuen sich wahrscheinlich über einen blauen Himmel. Und gute Sichtverhältnisse, eine angenehme Temperatur.
Ja, finde ich eigentlich ganz valide.
Mhm.
Da würde ich dir zustimmen. Los, beantworte.
Wollen wir mal gucken?
Ja.
So, Moment, ich darf mir alles angucken. Rot.
Ich halte das für Unsinn.
Ich wollte gerade sagen, wir sind eine Farbe daneben, aber das ist überhaupt nicht geholfen.
Also eigentlich sind wir maximal weit weg, wenn wir den Farbkreis zu Rate ziehen. Nein! Warum? Also, wir haben doch gerade versucht zu elaborieren, warum wir glauben, dass es rot nicht ist. Also ich habe das getan.
Das ist wie ein rotes Tuch für mich. Das ist,
Also, Sprichwörter kommen ja nicht aus dem Nichts.
Also, genau, dass es dieses Sprichwort gibt.
Mhm.
Deutet ja schon darauf hin, dass jetzt Rot nicht unbedingt immer was Gutes ist. Wobei natürlich Rot auch die Farbe der Liebe ist und die Farbe der Leidenschaft.
Mhm.
Aber Rot? Also, weiß ich nicht.
Selbst wenn man...
Dafür sehe ich relativ wenig rote Hemden in der Öffentlichkeit rumlaufen. Da habe ich schon mehr himmelblaue Hemden gesehen.
Ich wollte es gerade sagen. Und ich bin auch bisher nicht in Verlegenheit geraten, ein rotes Hemd zu erstehen. Als ich vor einer Festivität... vor der Entscheidung stand, oh, was für ein Hemd kaufe ich mir denn jetzt? Oh, lass es doch ein rotes sein. Und selbst wenn man das jetzt irgendwie versuchte, kulturell herzuleiten, ist Rot jetzt nicht zwingend eine super hochwertige Farbe in der Vergangenheit gewesen, sondern eher Blau oder Lila oder sowas.
Blau so als Farbe des Adels?
Ja, eben.
Ja, also
selbst das ist nicht schlüssig.
Nee, also wir können diese Antwort nicht nachvollziehen.
Auch das zweifeln wir an, genau.
Ja. So. Würde ich mal sagen, nehme ich mal die nächste Karte.
Also es geht hier ja wirklich Knall auf Fall, weil man bei den Fragen tatsächlich, und das hatte ich befürchtet, weniger philosophieren kann, als ich gehofft hätte.
Mhm. Aber man kann so ein bisschen rumraten.
Ja, also es sind auf jeden Fall schnelle Fragerunden, wenn wir Scheiße machen.
Mit ein bisschen mitdenken.
Genau.
Würde ich sagen, das ist jetzt die Frage Nummer 7. In welcher Tiefe wird der Sarg bei einer Erdbestattung in die Erde hinabgelassen? Das habe ich, habe das letztens irgendwo erst noch gelesen.
Also ich weiß, dass man seine Haustiere im Garten mindestens einen halben Meter tief begraben muss. Und das ist schon tiefer, als man denkt. Also es ist nicht ohne Anstrengung, selbst für ein kleines Tier ein Grab auszuheben, was einen halben Meter tief ist.
Ich erinnere mich, dass ich mal bei einer Beerdigung gewesen bin und am Ende wirft man ja immer noch so eine Schippe Sand auf den Sarg. Und da habe ich reingeguckt und habe gedacht, Mann, das ist schon ganz schön tief. Also wenn ich da drin stehe, kann ich nicht mehr rausgucken.
Echt?
Ja.
Wenn du da drin oder wenn du da drin auf dem Sarg stehst, weil der ist ja auch
Also wenn ich auf dem Boden stehe.
Mhm.
Von daher würde ich sagen...
Also können wir irgendwas zwischen 2 und 1,50 Meter veranschlagen?
Ja. Würde ich sagen. Ja, also 2 Meter finde ich ist eigentlich eine... Ja.
Das 2 Meter ist sehr viel, ne? 2 Meter ist höher als diese Tür, auf die ich da gerade deute.
Ja. Wenn man da mal nochmal, wenn man dann da in die Tür nochmal, sag ich mal, so einen 50 Zentimeter hohen Sarg reinschmeißt.
Wir blicken jetzt beide auf die Tür und taxieren mit unseren Händen so ein bisschen die Höhe. Mhm. Muss wahnwitzig bescheuert aussehen, aber wenn es hilft. Ach, ich glaube, es ist ein bisschen weniger, aber die Größenordnung stimmt auf jeden Fall.
Also ich, so 50 Zentimeter weg und dann stehst du da oben quasi am Rand der Tür und wirfst dann da deine Schippe Sand runter. Mhm. Das macht, glaube ich, Sinn. Doch so um die 2 Meter, würde ich sagen.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, also wenn man mich jetzt spontan gefragt hätte und ich darauf kurz hätte antworten müssen, ohne nachzudenken, wäre ich, glaube ich, eher bei 1,50 Meter oder weniger gewesen. Hm. Das kommt mir nicht so viel vor. Ich war jetzt auch schon auf der einen oder anderen Beerdigung, hab das aber nicht so gegenwärtig, wie ich da stand und irgendwas reingeschmissen habe.
Hm. So einen Zollstock reingeschmissen.
Oh, entschuldigen Sie, kann ich da mal mit meinem Maßband hin? Würden Sie mal halten, ich muss reinklettern. Oh Gott, ja, Beerdigung. Ja. Auf wie viele Beerdigungen warst du schon?
Auf 2.
Okay.
Auf 2 Beerdigungen.
Ich glaube, ich bin schon auf 3 Beerdigungen gewesen, was jetzt auch nicht wirklich viel ist. Aber nee, mehr werden es nicht gewesen sein.
Zum Glück.
Mm-hmm.
Auch das wird sich irgendwann ändern. Hoffentlich. Also, sonst könnte es ja nur andersrum sein.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Von daher. Hoffen wir, dass wir noch auf viele Beerdigungen gehen. wollen wir es mal auflösen?
Mach mal.
Bevor wir hier noch weiter im ganz Dunklen rumschiefern. Oh. Wir lagen, wenn wir 2 Meter gesagt haben, so 20 bis 50 Zentimeter daneben.
Oh, das ist nicht schlecht, finde ich. Hm. 10% Toleranz sollten wohl gegeben sein.
Ja, sehe ich auch so. Sehr gut, Frage Nummer 8.
Jawohl. Ich bin ein bisschen heiser, wie kommt das?
Hast du viel geschrien am Wochenende?
Ich saß hier die ganze Zeit vor meinem Rechner und habe ihn angeschrien, ja.
So, Frage Nummer, jetzt habe ich es vergessen, Frage Nummer 8. In welchem Land hat die Bevölkerung laut Untersuchung am häufigsten Sex? So, jetzt kommt hier wir als Deutschlands erfolgreichster Sex-Podcast.
Ja.
Machen jetzt mal die Hose auf und denken mal ganz genau nach.
Gegenteilig hätten wir die Frage, glaube ich, beide beantworten können, oder?
Wer am wenigsten Sex hat?
Ja. Ich halte das für Allgemeinwissen, dass das der Japaner ist.
Tatsächlich?
Die sind ja nicht umsonst das älteste Volk der Welt.
Ist das so, dass die am wenigsten Sex haben?
Ich bin mir relativ sicher. Ist das nicht da sogar ein also es gibt das Phänomen, dass Jugendliche schlicht und ergreifend gar nicht erst anfangen, Sex zu haben. Und es hat da einen Namen.
Es hat einen Namen?
Ja, dieses Phänomen.
Okay. Die du jetzt nicht weißt.
Richtig.
Schade. hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil sag mal, aus Japan, da kommt der, also so der komische Scheiß, der kommt ja irgendwie schon aus Japan, wenn man mal irgendwo im Internet mal verschollen gegangen ist und dann.
Ja, siehst du, was sagt uns das?
Das sind unheimliche Wichser.
Richtig, dann haben die keinen Sex.
Ja, das stimmt. Hast auch wieder recht. Und so kann man das natürlich auch denken. Ich würde sagen, das Land, das muss irgendwas so, ich hätte es gesagt, so um den Äquator sein, wo es, ich glaube, da hat man einfach viel Sex, wenn's immer warm ist, da kriegt man noch Bock. Vielleicht so Südamerika oder sowas, wo die auch diese
Wir packen jetzt auch schon Klischees aus, oder?
Ja, natürlich, aber wie willst du die Frage sonst beantworten? Wenn man mal so an den Karneval in Rio denkt oder so, das ist ja auch so total sexy, so wie die da so in kleinen Höschen und großen Kopf beschmückt durch die Straßen tanzen.
Komm, wir lehnen uns ganz weit aus dem Fenster und sagen Vatikanstaat.
Moment, hier wird nach Sex und nicht nach der pädophilen Dichte gefragt.
Ja. Elaboriere ruhig weiter. Ja, ich bin nur noch nicht hundertprozentig überzeugt. Also ich versuche gerade noch den springenden Punkt zu finden. Irgendwie den Gedanken, in den ich mich einhaken kann und von dem aus ich meine eigene Theorie entwickeln kann.
Ja.
Aber noch habe ich nichts. Darum musst du noch ein bisschen sprechen.
Ja, also ich würd auf jeden Fall sagen, es ist ein warmes Land. So vom Gefühl her. Ich würde nicht sagen, dass es zum Beispiel Kanada ist oder Sibirien. Mhm. Oder Finnland. Es wird wahrscheinlich eher was sein wie Brasilien oder Spanien. Mhm.
Man könnte jetzt noch die Religiosität des Landes in die Waagschale werfen. Ich weiß allerdings auch nicht, in welche Richtung, weil in den USA sind sie ja tendenziell auch eher christlich-puritanisch.
Mhm.
Haben aber trotzdem die höchste Dichte an Teenager-Schwangerschaften.
Ja, die Korrelation ist da jetzt nicht immer zwangsläufig gegeben. Ich glaube, ich lege mich fest, ich sage, es ist Brasilien. Einfach, weil es heiß ist und weil die Leute da einfach Bock haben. Mhm. Das ist ein schönes Land. Ganz, ganz gut entwickelt. Verhütung ist da angekommen. Man ist nicht ewig schwanger und kann dann deswegen auch viel Sex haben. Ich glaube, das so von der Entwicklungsstufe her des Landes und vom Wetter her und von der Kultur her würde ich sagen, das ist durchaus möglich, Brasilien. Konnte ich mit meiner Argumentationskette in irgendeiner Weise
pitchen? Ja, ich finde das ja auch schlüssig und ich versuche aber irgendetwas dagegen zu finden. Einfach um dagegen sein zu können.
Mhm.
Aber das Einzige, was mir eingefallen ist, war halt der Vatikanstaat. Und ich könnte jetzt sogar noch versuchen, das Fass aufzumachen. Ja, es sind bestimmt kalte Länder, weil dann ist es kalt und man muss sich zusammen. Bla, Blödsinn. Ach.
Wenn du immer ums Überleben kämpfen musst, weil es so kalt ist.
Ich glaube, das musst du in keinem kalten, vernünftig besiedelten Land.
Außer Sibirien.
Ja, okay, gut. Ich gehe damit.
Mhm. Dann würde ich sagen, löse ich auf. Es ist Griechenland.
Es ist Griechenland.
Ja. Mann, aber da war ich gar nicht so verkehrt mit meiner Theorie.
Gut, also das Klima in Betracht ziehen.
Ja. Ja.
Wenn du jetzt geantwortet hättest, wie viele Kilometer wir entfernt gewesen, du entfernt gewesen bist,
dann wäre ich so ziemlich maximal weit entfernt gewesen.
Griechenland. Aha.
Wobei, wenn man mal so schaut, so die alten Griechen, das waren ganz schöne Ficker. Also wir sind da jetzt schon ein paar Mal in Griechenland gewesen und haben uns da auch so alte Ruinen angeschaut. Mhm. Und du bist eigentlich an keiner dekorierten Tür vorbeigekommen, wo nicht irgendetwas mit dem Liebesakt in Verbindung stehen würde. Also Sex ist da auch schon in der Antike ein großes Thema gewesen.
Die griechische Antike ist reich an Pornografie. Das stimmt. Das stimmt.
Und auch sagt man nicht auch zu Analsex auch griechisch oder so? Es gibt ja Französisch, das ist ja Oralverkehr. Und griechisch ist doch Analverkehr oder nicht? Ist dir das?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
Da sind wir wieder, der Nummer 1 Sex-Podcast. Ja.
Wir sind nicht hinreichend pervers, das elaborieren zu können. Aber was mir dann noch einfällt, die haben ja auch eine Jugendarbeitslosigkeit von 40%. Was sollen die sonst den ganzen Tag machen?
So.
Ne?
Genau.
Damit ich zumindest irgendwas beigetragen habe zu dieser Frage.
Ja, das macht doch Sinn. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zur letzten Frage.
Eine können wir noch.
Eine geht immer noch. So, das ist nämlich auch die dritte Karte, die wir jetzt...
Das sollten wir uns vielleicht vornehmen. Dann machen wir mal 3 Karten pro Sendung. Und wenn ich da einen Blick in die Schachtel werfe, sind wir da noch gut mit beschäftigt. Ne?
Ja.
Ich bin frohen Mutes, dass wir dieses Jahr die 100. Sendung feiern werden können.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dann würde ich sagen, Frage Nummer 9. Es geht wieder um den Verdauungstrakt. Wie viel Zeit vergeht beim Essen vom Zeitpunkt des Verzehrs bis zum Ausscheiden als Stuhlgang?
Ich würde sagen, das hängt sehr schwer davon ab, wie viel Kaffee man in der Zwischenzeit trinkt.
Der Zeitpunkt kann also variieren zwischen 5 Minuten bis 12 Stunden.
Ja, vermutlich. Mhm. Und wenn du Verstopfung hast,
Tage.
Können die 12 Stunden auch weit überschritten werden.
Mhm.
Das finde ich allerdings auch irgendwie wieder so eine etwas müßige Frage, zumindest weil wir ja gerade schon auch über den Darm gesprochen haben und versucht haben, verzweifelt von diesem Thema abzuschweifen.
Mhm.
Und da ich ganz, ganz, ganz wenig Lust habe, über mein letztes Erlebnis in Sachen
Stuhlgang.
In Sachen Verstopfung zu sprechen. Denn eigentlich habe ich sowas nicht. Ich kenne das nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
Mhm.
Wenn ich es drauf anlegen würde, könnte ich 6-mal am Tag kacken gehen.
Mhm.
Ohne Probleme.
Ja.
Aber um den Satz zu beenden, könnte ich dich jetzt einfach bitten, das aufzulösen.
Ich habe jetzt letztens tatsächlich noch, wo wir gerade hier beim Stuhlgang sind, eine Verteilung gelesen, wie oft die Leute durchschnittlich am Tag auf Toilette sind.
Mhm.
Und das schwankt tatsächlich. Also es gibt einen nicht unerheblichen Anteil an Leuten, die durchaus nur alle 3 Tage mal groß gehen.
Mhm.
Genauso groß ist aber auch der Anteil an Leuten, die mehrmals am Tag groß gehen. Wobei ich auch tendenziell eher zu letzteren zähle und ich mir nicht vorstellen kann, 3 Tage nicht aufs Klo zu gehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Es gibt das ja auch aus unserer persönlichen Anschauung, dass Leute mit uns aufs Festival gehen und sagen, jetzt gehe ich vorher nochmal richtig schön, weil ich kann ja jetzt 3 Tage nicht.
Ja, nicht auszudenken.
Nein, wirklich nicht.
So, aber unangenehmes Thema, ist glaube ich auch nicht schön anzuhören, von daher würde ich sagen, haben wir jetzt auch diese Folge genug über Damen und andere.
Diese Podcast-Episode hat an dieser Stelle ihren Tiefpunkt erreicht und wird da beendet. Also, kläre uns auf.
24 Stunden.
Okay. Ja.
Plausibel, würde ich sagen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Wissen. Hey, wir sind jetzt ein Wissens-Podcast. Ich trage uns bei iTunes in eine neue Kategorie ein.
Ja. Wissen mit Florian.
Und Lars. Also, wir wissen, dass das jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen holprig gewesen ist, da wir nicht genau wussten, was auf uns zukommt bei diesen Fragen. Vielleicht weben wir in der nächsten Fragensendung noch andere Fragen aus anderen Gebieten, Listen, whatever you name it, mit ein, damit wir nicht nur zur Verbreitung des Wissens beitragen können, sondern auch wieder unterhaltsam sind. Vielleicht tun wir das aber auch nicht und beantworten beim nächsten Mal auch wieder 9 Fragen in rasender Geschwindigkeit. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch und ich werde bis dahin versuchen, nochmal den Brockhaus durchzulesen.
In diesem Sinne, schön, dass du da warst und euch danken wir.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.